In einem ganz normalen Haus, in einer ganz normalen Stadt, lebt so ein Typ, der die Probleme ganz normaler Leute hat. Kaputtes Auto, teure Wohnung, lausiger Job, Rechnung, Stress, zu wenig Geld. Und dann nach Feierabend rettet er noch schnell die ganze Welt. Denn er ist schließlich nur ein ganz normaler Freizeitheld.
Im Juli 2007 gab es zwei wichtige Ereignisse in der Fantasy-Szene. Erstens die FeenCon in Bonn und zweitens Freizeitheld.de ist wieder online. Und damit herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe. Allerdings haben wir in der relativ langen Zeit der Internetabstinenz auch nicht nur Däumchen gedreht, sondern gearbeitet. Denn zusätzlich zum neuen Design haben wir die ersten Ausgaben vom Freizeitheld nochmal ein bisschen aufpoliert und in deutlich besserer MP3-Qualität auf die Seite gestellt. Außerdem gibt es neue Strophen zum Freizeitheld-Song und nicht zuletzt haben wir uns auf der FeenCon die Hacken wund gelaufen, um so viele Lesungen, Workshops und Fragestunden wie möglich mitzuschneiden. Beginnen möchten wir unsere umfassende FeenCon-Berichterstattung mit Christoph Hardebusch, der aus seinem zweiten Bestseller Die Schlacht der Trolle gelesen hat. Viel Spaß dabei.
Ja, ich fange an mit einem kurzen Stück aus dem ersten Band. Das ist die etwas undankbare Aufgabe, knapp 800 Seiten zusammenzufassen auf recht kurzem Raum. Also, ich fange ganz vorne an. Das Land, in dem das spielt, heißt Vlachkis. Das ist ein Land, das vom Bürgerkrieg zerrissen ist. Dort kämpfen Masriden gegen Vlachhaken. Die einen sind die alten Einwohner des Landes, die anderen ein neues Volk von Eroberern. Das heißt, neu, seit 200 Jahren sind sie schon im Land. Und einer der Hauptcharaktere des Buches, Sten, ist ein Anführer der Vlachhaken und kämpft halt gegen Unterdrückung. Und in diese recht explosive Situation platzt ein kleiner Trupp Trolle, fünf an der Zahl, die an die Oberfläche gekommen sind, weil sie unter der Erde Probleme haben und dort nach Lösung dieser Probleme suchen. Die treffen auf Sten, es kommt zu einer Art sehr brüchigen Bündnis und sie ziehen gemeinsam weiter mit einer von Misstrauen geprägten Gemeinschaft. Unterwegs treffen sie auf Sagan, der kommt aus einem etwas fortgeschritteneren Land, dem Goldenen Imperium, jenseits der Berge, betrachtet Vlachkis als etwas rückständig und simpel die Leute dort und gibt sich eigentlich als Gelehrter aus, ist aber in Vlachkis, um dort als Spion gewisse Dinge herauszufinden. Er trifft also auf diese Gruppe von Trollen und Steen, die für ihn ja rückständige Bauern sind und hier ist ein kurzes Stück aus dem ersten Buch. Am ersten Abend, als sie getroffen haben, da machen sie ein Lager, also kurz vor Sonnenaufgang genau zu sein, weil die Trolle tagsüber nicht reisen können und das spielt sich dann ab. Was ist das eigentlich? Bücher? Fragte Roch unvermittelt. Du weißt nicht, was ein Buch ist? Erwiderte der Dürier entsetzt. Nein. Ein Buch ist eine Kostbarkeit, ein Hort des Wissens. Eine Quelle der Inspiration. Dort legen weise Männer und Frauen ihr gesamtes Wissen nieder, auf das ein jeder dieses erlangen kann, erläuterte Sagan feurig. Was? Wie legt man denn Wissen nieder? Roch kratzte sich verwirrt im Kopf. Eben in einem Buch. Man schreibt es auf. Auf Papier oder auf Pergament, erklärte Sagan und kramte in seinem Beutel. Warte, ich zeig es dir. Nach kurzer Zeit hatte er ein in gewachstes Tuch eingeschlagenes Buch und ein ebenso geschütztes Fässchen Tinte samt Schreibfeder gefunden und packte die Schreibutensilien vorsichtig, ja fast ehrfürchtig aus. Mehr zufällig als gewollt erhaschte Sten einen Blick auf den Inhalt des Beutels und sah verwundert, dass alle Gegenstände, die der Dürier mit sich führte, irgendwie gegen Witterung und Nässe geschützt waren. Bevor er jedoch eine Bemerkung dazu abgeben konnte, hatte sich Sagan zu Roch gesetzt und tippte die Spitze der Feder in die Tinte. Schau, das ist ein Buch. Und jetzt schreibe ich etwas hinein. Was soll ich schreiben? Wie wäre es mit Trolle sind große, humanoide Wesen mit Haut von grauer Farbe? Hey, wir sind nicht humoid oder sowas, beschwerte sich Roch, während die anderen Trolle sich zu Sagan gesellten und neugierig zusahen. Bis auf Part, der immer noch abseits lag und demonstrativ den Kopf abgewendet hatte, wie Sten belustigt feststellte. Humanoid, berichtete Sagan den Troll. Das bedeutet so viel wie menschenähnlich. Jetzt meldete sich Part doch zu Wort. Wir sind kleinen, schwachen, rosa Menschlein nicht ähnlich, klar? Aber Sagan ließ sich nicht einschüchtern, sondern erwiderte: Zwei Arme, zwei Beine, ein Kopf. Anders als zum Beispiel ein Hund oder eine Kuh. Ich kann gern dafür sorgen, dass du weniger Arme und Beine hast, wenn du nicht aufhörst, so einen Mist zu erzählen, antwortete Pat grimmig und richtete sich auf. Doch Druan unterbrach ihn und bat Sagan: Zeig, wie das aussieht. Aber sicher. Also, ich schreibe das jetzt auf, fuhr der Rothaarige fort, sah dann aber Parts mörderischen Blick und warf hastig ein, ohne das Humanoid natürlich. Ich schreibe jetzt: Trolle sind große Wesen mit zwei Armen, zwei Beinen und einem Schädel, deren Haut grau ist. Fasziniert starrten die Trolle dem kleinen Mann über die Schulter, als er mit großen, geschwungenen Lettern den Satz in das Buch schrieb. Jetzt kann jeder, der lesen kann, verstehen, was ich geschrieben habe. Damit ist das Wissen in diesem Buch niedergelegt. Selbst nach meinem Tode kann mein Wissen noch erlernt werden, wenn dieses Buch noch existiert. Wie geht das? Fragte Druan verwirrt. Wie bekommst du die Worte auf Papier? Du kannst die Laute malen?
Ja, das kann ich. Man stückelt die Worte auf in sogenannte Buchstaben. Jedes Wort besteht aus diesen Buchstaben. Von ihnen gibt es nur etwa 2 Dutzend. Wenn man sie kennt, kann man hören, woraus ein Wort besteht.
Im Imperium vielleicht, aber bei uns sind es mehr als 2 Dutzend Buchstaben, dachte Steen, doch er schwieg, denn er sah, wie die Trolle die Stirn in den Falten gelegt hatten. Es musste ihnen schwerfallen, die Regeln der Schrift zu verstehen, und er wollte es nicht noch komplizierter für sie machen, als es schon war. Belustigt sah er zu, wie die Trolle das Buch hin und her reichten und versuchten, einen Sinn in den Zeichen zu erkennen.
»Das ist Zauberei«, rief Ander verblüfft. »Er ist ein Hexer!«
»Nein, nein«, beschwichtigte Sagan den Troll. »Jeder kann das lernen. Das ist keine Hexerei.«
»Jeder kann das lernen?«, hakte Druan nach.
»Jeder.«
»Auch ich? Oder Part?«
»Ich will den Scheiß gar nicht lernen«, ließ sich Part vernehmen.
Sagan aber antwortete schmunzelnd: »Jeder. Du, Part, alle, die es wollen. Aber wie bewahrt ihr euer Wissen auf, wenn ihr nicht schreibt?«
»Na, man erzählt, was man weiß. Am Feuer oder wenn wir von einer Höhle in die andere ziehen. Die jungen Trolle sind immer dabei. Man erklärt ihnen die Dinge, zeigt ihnen, wie man jagt, wie man kämpft, welche Flechten gut und welche schlecht sind, wie man sich verbirgt, wenn es sein muss. Alles, was man wissen muss, um zu überleben.«
»Hast du Kinder?«, wollte Sagan wissen.
Druan schüttelte den Kopf.
»Nein. Aber man zeigt es allen jungen Trollen. Der Nachwuchs gehört zum ganzen Stamm.«
»Verstehe. Willst du schreiben lernen? Ich könnte dir zeigen, wie man deinen Namen schreibt.«
»Meinen Namen? Du kannst meinen Namen schreiben? In das Buch? Mit dem Stöckchen da?«
»Mit Feder, mit Tinte und mit Buchstaben.«
»Natürlich. Aber ich zeige es dir hier, am Boden. Pass auf, man nimmt einen Stock, so, und dann malt man die Buchstaben.
Druan, buchstabierte der Rothaarige langsam und schrieb jeden Buchstaben in den weichen Waldboden.
So, und jetzt mal es einfach nach.
Sofort tat Druan es ihm gleich und schrieb seinen Namen, oder versuchte es zumindest. Die anderen 3 Trolle bestürmten den Dürier, ihren Namen ebenfalls in die Erde zu ritzen. Bis auf Part, der immer noch wütend zu sein schien, auch wenn Steen bemerkte, dass der große Troll ihnen ganz genau zuhörte. Schon bald saßen 4 Trolle auf dem Boden und lernten, ihre Namen zu schreiben, als wären sie halbwüchsige Schüler und Sagan ihr milder Lehrer.
»Schon bald können 4 von 5 Trollen ihren Namen schreiben«, flachste Sagan. »Das ist weitaus mehr als bei mir in meiner Heimat.«
»Ja«, stimmte ihm Steen zu und dachte an Vlachkis. Doch dann rief er mir nach einem Blick auf den sich langsam erhellenden Himmel: »Die Sonne geht bald auf.« Sofort schauten die Trolle auf und brachen ihre Unterrichtsstunde ab. Gemeinsam begaben sie sich zur Ruhe und warteten ab, während Sagan ihnen verwirrt zuschaute. Die Veränderung der Trolle, als die Sonne schließlich ganz aufging, musste für ihn überraschend sein. Steen hingegen war das Bild mittlerweile vertraut und er fand den Wandel nicht sonderlich bemerkenswert. Sie erschlafften ein wenig und Steen hatte das Gefühl, dass sie friedlicher aussahen. Aber vermutlich war das nur Einbildung.
Diese
zusammengewürfelte Gruppe zieht weiter und erreicht dann auch nach noch einem guten Teil Buch ein Ende, das zum Teil glücklich für die Blachaken ausgeht. Es gelingt ihnen, einen Teil des Landes zumindest zurückzuerobern und dort ihr eigenes Reich zu errichten. Und es kommt zu einem Waffenstillstand zwischen Masrin und Blachaken. Die Trolle kehren zurück in ihre Unterwelt, in ihre Heimat. Und einen guten Teil eines Jahres ist es sehr ruhig. Allerdings brauen sich dann wieder Gesundheit neue Probleme zusammen. Und das steige ich im zweiten Band jetzt mal ein. Der weite Himmel war von Sternen übersät. Doch Ander gönnte ihm keinen Blick. Auf ihrer Haut brannte das fahle Licht des Mondes. Und seine unangenehme Berührung fachte ihren Zorn weiter an. Alles hier ist wieder unsere Natur. Alles hier hasst uns Trolle, selbst die Lichter am Himmel. Vorsichtig zog sie sich ein Stück weiter zurück in den schützenden Schatten der Höhle. Die Luft war warm und erfüllt von fremden Gerüchen, welche die gewaltige Trollin an ihren letzten Besuch an der Oberfläche erinnerten. Jenseits der beruhigenden Noten von Fels und Stein roch es nach Pflanzen, nach Tieren und nach den verrottenden Überresten der Oberweltbewohner. Vor allem jedoch lag ein Geruch in der Luft, dessen Gestank alles andere überdeckte, der von Menschen. »Könnt ihr es riechen?« fragte Ander ihre Begleiter, die sich in der ungewohnten Umgebung aufmerksam umsahen. »Dieser krankmachende Gestank, das sind Menschlinge. Ihre Feuer, ihre Werkzeuge, ihre schwachen Leiber.« Prüfend zogen einige der Trolle die Luft in ihre Nüstern. Und die Trollin sah ihn an, dass der Geruch der Menschen sie genauso anwiderte wie sie selbst. Zufrieden bleckte Ander ihre Hauer. »Seht euch das an und merkt es euch gut«, wies sie die Trolle an, die ihr in allem folgten, seit sie sich verändert hatte, größer, stärker, mehr Troll geworden war. »So sehen die Behausungen unserer Feinde aus.« Unterhalb der Höhle befand sich eine Siedlung der Menschen, fast gänzlich in Dunkelheit gehüllt, nur erleuchtet vom Licht des Mondes und der Sterne. »Ich will, dass einige von euch zurückbleiben. Wer zuletzt das Dorf erreicht, wartet am Waldrand. Falls das Licht kommt, wisst ihr, was ihr tun müsst.« Zustimmendes Brummen ertönte, und Ander trat aus der Höhle, ohne auf das Brennen des Mondlichts auf ihrer dunklen, harten Haut zu achten. Forscht schritt sie durch das Unterholz des Waldes. Dicke Äste und ganze Schößlinge zerbrachen unter ihren schweren Tritten. Nichts konnte ihr widerstehen. Schneller und schneller ging sie, bis sie in einen langsamen Trott verfiel, der sich schließlich zum Lauf steigerte. Hinter sich hörte sie die anderen Trolle durch den nächtlichen Wald brechen, die sich ebenso mühelos wie sie selbst eine Schneise schufen. Dann war sie am Dorf angelangt. »Wer da?« ertönte es aus einem der Gebäude. Dann knarrte eine Tür. Ohne abzubremsen, stürmte die Trollin gegen eine Mauer, die ihrer brachialen Gewalt nichts entgegenzusetzen hatte, und unter dem Aufprall in sich zusammenstürzte. Jetzt erklangen menschliche Schreie, und Ander brüllte erfreut auf, als sie die Angst in der Luft roch. Eine winzige Gestalt sprang auf, doch die Trollin schlug mit aller Kraft zu und schleuderte den Menschen wieder zu Boden, wo er regungslos liegen blieb. Mit einem Sprung brach sie durch eine weitere Mauer und hörte mit tiefer Befriedigung, wie hinter ihr die wertlose Konstruktion der Menschen in sich zusammenbrach und einige von ihnen unter sich begrub. Wieder legte sie den Kopf in den Nacken und brüllte. Und diesmal stimmten andere Trolle ein, die durch das Dorf liefen und in anderen Bauten den verhassten Menschlingen Tod und Vernichtung brachten. »Trolle!« schrie die dünne Stimme eines Menschen voller Entsetzen. »Lauft in den Wald!« Sofort fuhr Ander herum und fixierte den Menschen, der sich schützend vor eine kleine Gruppe stellte, die sich unter ihrem Blick zitternd zusammenkauerte. »Lauft, verflucht!« schrie der kleine Mann und trat entschlossen auf Ander zu, die höhnisch ihre Fänge entblößte. Einige der Menschen fassten sich ein Herz und liefen fort, zum Rand des Dorfes. Andere blieben jedoch auf dem Boden liegen und schluchzten, unfähig, sich zu rühren. In der Hand des Mannes blitzte Metall auf,
Aber davon ließ die Trollin sich nicht aufhalten, sondern stürzte sich auf ihn. Seine Klinge grub sich in ihren Arm, als sie ihn packte. Ihr Griff brach seine Knochen und ließ den Mann aufstöhnen. Dann hob sie ihn hoch vor ihr Gesicht. Sein Geruch kam ihr bekannt vor. Diesen habe ich schon einmal gewittert. Doch sie scherte sich nicht darum, sondern schlug ihre Haue in seinen Körper. Sein letzter Schrei riss ab, als die Trollin ihren Kopf schüttelte und den Menschen wie eine Puppe herumschleuderte. Verächtlich warf sie die blutigen Überreste zu Boden und schritt zu den Menschen, die nicht geflohen waren. Ohne Gnade tötete sie alle und blickte sich dann um. In dem gesamten Dorf herrschte Chaos. Entfesselte Trolle töteten Menschen und rissen Häuser ein, und sie erfreute sich am Anblick der neuen Macht ihres Volkes. »Flieht«, dachte Ander grimmig, »lauft zu den Steindörfern der Menschlinge und berichtet ihnen, dass die Trolle hier sind. Sagt ihnen, dass wir Tod und Krieg bringen.« Wie man erkennt vielleicht, gibt es zwischen Trollen und Menschen ein paar Probleme. Allerdings gibt es auch zwischen Trollen und Trollen ein paar Probleme. Und eine Gruppe, die Ander nicht folgt, sondern paart, zieht an die Oberfläche, um dort mit den Menschen zu sprechen, weil eine Art Bürgerkrieg ausgebrochen ist zwischen Anders Trollen und den Trollen, die sich ihr nicht anschließen wollen. Sie hoffen, dass die Menschen mit einigen Fähigkeiten und Wissen, das sie haben, ihnen ein bisschen weiterhelfen können. Sie stehen dann irgendwann vor Steens Tür, der nicht ganz erfreut darüber ist, mal wieder Trolle da zu haben, aber sich dann aufgrund der Ereignisse des ersten Bandes entschließt, zu sehen, ob er ihnen helfen kann und mit ihnen weiterzieht, und zwar Richtung Theremi, der Hauptstadt des Landes, um dort mit anderen Fürsten des Landes darüber zu beraten, ob die Menschen den Trollen helfen können, also die Blachaken natürlich. Auf dem Weg dahin übertragen sie in einem Bauernhof. Die Trolle können tagsüber nicht reisen, weil die Sonne sie zu nicht Stein werden lässt, aber in ihre Bewegungsfähigkeit sehr stark einschränkt. Und sie übertragen in einem Keller. Und da setzen wir das nächste Mal ein. Ein lautes Rufen weckte Steen. Jemand rief seinen Namen. Aber es dauerte einige Augenblicke, bis der Krieger wieder wusste, wo er war. Sein Mund war trocken und er hatte einen unangenehmen Geschmack auf der Zunge. Sein Körper fühlte sich warm und überhitzt an und Steen spürte den Schweiß der letzten Tage auf seiner Haut. Um ihn herum kam Bewegung in die Trolle, die nun neugierig zu der Einstiegsluke emporschauten. Einige schliefen noch einfach weiter, aber Part und Care sahen Steen fragend an. Doch dieser schüttelte nur den Kopf. Während er sich mit der Hand die Augen rieb, lief er die Treppe empor und hob die Falltür vorsichtig an. Im Inneren des Bauernhofs herrschte Zwielicht. Nur durch wenige Ritzen fiel Sonnenlicht herein. Die Fenster und Türen waren verschlossen. Wieder rief eine Stimme nach Steen. Diesmal weckte der melodische Klang Erinnerungen. Aber bevor der Blachaker sich sicher sein konnte, wurde die Tür aufgerissen und eine schwer gerüstete Gestalt zeichnete sich als dunkler Umriss im hellen Sonnenlicht ab. Während Steen überrascht nach seiner Waffe griff, ertönte aus dem Keller ein lautes Fluchen, gefolgt von einem »Weg mit dem Scheißlicht!« Als Steen bemerkte, dass die Gestalt keine Anstalten machte, näher zu kommen, schob er den halbgezogenen Dolch wieder in die Scheide zurück und gab der Falltür einen Tritt, der sie zufallen ließ. »Ja?« fragte er vorsichtig, die Hand auf dem Griff des langen Dolches. Doch der Gerüstete antwortete nicht, sondern trat zurück. Dafür schritt eine kleinere Person würdevoll durch die Tür.
Und wer diese kleinere Person ist, erfahrt ihr im zweiten Teil der Lesung von Die Schlacht der Trolle, mit freundlicher Genehmigung von Verlag und Autor, präsentiert von freizeitheld.de. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Und dann nach Feierabend rettet er noch schnell die ganze Welt. Denn er ist schließlich nur ein ganz normaler Freizeitheld.